Was bedeutet dieser Box-Olympia-Wettkampf für den Frauensport?
Es ist das Ende des Frauensports. Also wenn wir jetzt anfangen, das zu legitimieren und für in Ordnung zu befinden, dass biologische Männer gegen Frauen im Frauensport antreten, dann können wir die Uhr danach stellen, bis ausreichend Länder auf die Idee kommen, auch. Das ist ja eine gute Möglichkeit für uns, unsere Athleten, die es vielleicht im Männersport nicht gebracht hätten, zu positionieren. Ein Mann, der trainiert ist in dieser Sportart, und eine Frau. Dann wird die Frau immer das Nachsehen haben, weil wir hier von biologischen Gewissheiten sprechen. Wir reden über organische Vorteile. Wir reden über ein größeres Herz- und Lungenvolumen, was Männer einfach haben, was ihnen mehr Kraft und Ausdauer beschert. Es werden Menschen für sich ausnutzen, immer wieder.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zugeschaltet bei mir im Programm ist unsere Kolumnistin Alabel Schunke. Sie hat in den letzten Tagen emsig über einen Fall an der Olympiade geschrieben. Es geht um den Boxsport. Annabelle, was hat dich da derart bewegt? Erzähl uns doch bitte ganz kurz, um was geht es da?
Ja, also ich habe Anfang letzter Woche plötzlich dann zu später Stunde erfahren, im Boxen bei Olympia scheinen zwei biologische Männer teilzunehmen. Ja, das ist zum einen Iman Khalib aus Algerien und das ist zum anderen Lin Yuting aus Taiwan. Das wurde dann durchgestoßen quasi. Ich habe Links zugesendet bekommen. Wo es eben darum geht, dass diese zwei Boxer bei den Weltmeisterschaften, Boxweltmeisterschaften 2023, eigentlich disqualifiziert wurden wegen eines nicht bestandenen Geschlechtstestes, aber jetzt eben bei Olympia in der Frauenkategorie antreten dürfen. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, als sowieso Kritikerin der ganzen Transgender-Ideologie, des Selbstbestimmungsgesetzes in Deutschland. Ich finde, das ist ein ganz großes Thema, zu einem ganz großen Thema geworden, muss man sagen, in den letzten Jahren. Gerade auch, was dann eben auch die Konsequenzen für den Frauensport angeht. Und deswegen, konnte ich ja gar nicht anders, als das Thema dann aufzugreifen.
Im Kern geht es ja, soweit ich das überblicke, geht es um die Frage, was ist eine Frau? Frage an dich, Annabelle, was ist eine Frau?
Eine Frau ist eine weibliche Person mit meines Erachtens, und das ist ja die Debatte, die wir gerade führen, XX-Chromosomen und nicht XY-Chromosomen, ja. Also eine erwachsene Person weiblichen Geschlechts.
Umkehrfrage, was ist keine Frau?
Keine Frau ist ein Mann oder auch eine sogenannte Intersex-Person, die eben biologisch dem männlichen Geschlecht zuzuordnen ist, die XY-Chromosomen hat und die dementsprechend auch in Bezug auf den Sport die physischen Vorteile eines Mannes hat.
Nun hast du mehrere Artikel über diesen Fall Iman Khalib, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, geschrieben. Die Boxerin, die bei Olympia zuerst eine Italienerin, dann gegen eine Ungarin gewann. Kannst du mal sagen, was weißt du über diese Boxerin, über Iman Khalib? Wer ist das? Woher kommt er oder sie? Um wen handelt es sich bei dieser Person Iman Khalib?
Ja, Iman Khalib, wahrscheinlich sprechen wir es falsch aus als Europäer, kommt aus Algerien. Das Merkwürdige ist so ein bisschen an Iman Khalib, also es steht im Pass, und das ist letztlich für den IOC ausschlaggebend, es steht im Pass, dass es sich um eine weibliche Person handelt. Dieser Pass wurde allerdings erst 2018 zu Beginn der Boxkarriere ausgestellt. Und das wirft natürlich so ein bisschen Fragen auf, vor allen Dingen, wenn wir uns betrachten. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen von unseren europäischen Standards auch verabschieden oder so. Ja, also es wird so als gegeben hingenommen. In diesem Pass steht weiblich, also ist doch klar, dass es sich um eine Frau handelt. Ich glaube, dieser Fall ist nicht so einfach und man muss auch so ein bisschen berücksichtigen, Algerien ist vielleicht, ja, auch nicht das Land, was dafür bekannt ist, am wenigsten korrupt zu sein oder so. Ich denke, es ist durchaus vorstellbar, dass bei solchen Dingen eben auch getrickst wird. Und von daher sind das einfach Dinge, die Fragen aufwerfen. Es gibt Bilder von Iman Khelif, also sie oder er soll als Mädchen aufgewachsen sein. Es gibt Bilder, die ihn oder sie in Kleidern zeigt, und das ist dann der Beleg dafür, für viele, dass es eben auch wirklich eine Frau ist. Aber so ganz klar ist die Sache nicht, und es spricht eben sehr, sehr vieles dafür, dass wir hier jetzt keinen Fall von Transsexualität haben. Also nicht, dass ein Mann quasi, der auch geboren und aufgewachsen ist als Mann, irgendwann das Gefühl hatte, ich bin im falschen Körper, ich fühle mich als Frau. Das haben wir hier sehr wahrscheinlich nicht vorliegen. Der sehr wahrscheinliche Fall, das geht auch aus Äußerungen des IOC hervor, ist, dass wir es mit einem sogenannten DSD-Fall zu tun haben, also einer Variante der Geschlechtsentwicklung einer sogenannten Intersex-Person, ähnlich der südafrikanischen Läuferin Caster Semenya. Das sind Menschen eben, die können zwar auch klar einem biologischen Geschlecht zugeordnet werden. Ja, im Fall von Caster Semenya ist es übrigens auch das männliche Geschlecht. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier bei Khelif einen sehr ähnlich gelagerten Fall haben. Also auch, ein männliches Geschlecht klar diagnostizieren können. Aber solche Personen weisen eben dann auch Geschlechtsmerkmale des anderen Geschlechts auf.
Was hat dich bei diesem Fall besonders stutzig gemacht? Wo wurde quasi dein Misstrauen geweckt? Bei welcher Frage?
Also mein Misstrauen wurde zunächst dadurch geweckt, dass es ja diese Geschlechtstests gibt. Ja, also die deutsche Presse hat das versucht, so ein bisschen zu delegitimieren, indem man gesagt hat, ach, der internationale Boxverband IBA, das ist ja auch so ein korrupter Verein und Putin-Neo und sonst was, wer weiß, ob das alles so stimmt. Was so ein bisschen hinten runtergefallen ist in der Debatte, es gab, wie gesagt, zu den Weltmeisterschaften 2023 in Neu-Delhi in Indien gab es einen Geschlechtstest, und es gab allerdings auch schon 2022 einen Geschlechtstest, bei dem 5 Athleten getestet wurden, unter anderem eben auch Iman Khelif und Lin, Yuting, genau, Lin Yuting, getestet wurden. Und auch 2022 kam bei beiden schon heraus, dass sie eben männliche Chromosomen aufweisen, XY, und dass sie eben folgerichtig männlichen Geschlechts sind. Heißt, wir haben 2 Tests, 2022, 2023, die klar sagen, dass wir hier Männer, biologische Männer, es mit biologischen Männern zu tun haben. Und dann natürlich guckt man genauer hin, schaut sich die Boxer an. Und natürlich gibt es auch, auch wenn man nicht immer nur danach gehen kann, gerade bei eben Top-Athleten auch und so, aber natürlich gibt es auch optische Merkmale, die Stimme etc., wo man halt eigentlich als Mensch, der sich einfach seines gesunden Menschenverstandes bedient und nicht ideologisch leiten lässt, wo man einfach sagt, hier stimmt was nicht. Das ist keine Frau, sieht nicht sonderlich weiblich aus, selbst wenn man eben berücksichtigt, dass Athleten häufig etwas muskulöser sind und nicht unbedingt total feminin daherkommen. Dann eben, wie gesagt, die Stimme, wenn man die Person reden hört und so. Und das sind natürlich alles Sachen. Dann gibt es Bilder von Khelif aus Algerien, die ihn oder sie neben einer weiblichen Boxerin zeigen. Sie trägt Kopftuch, Khelif tut es nicht. fragt man sich, warum nicht? Warum muss er oder sie kein Kopftuch tragen und die andere weibliche Boxerin muss das? Es gibt Bilder mit einem Tiefschutz. Da habe ich mir zwar von Boxern sagen lassen, ein Tiefschutz würden auch weibliche Athleten tragen, aber eben meist unter der Kleidung. Und diese Art von Tiefschutz, die da eben bei Kalief zu sehen ist, das ist schon ein männlicher Tiefschutz. Das sind natürlich alles so Sachen, die bestätigen dieses Bild, die bestätigen irgendwie das, was eigentlich auch schon durch diese Geschlechtstests rausgekommen ist. Und ja, das sind halt Sachen, die machen einen stutzig, ne?
Du sagst es, der International International Boxing Association hat Kalief ausgeschlossen, ebenso die Taiwanesin Ling Yu Ting. Hoffe, ich sage auch das richtig. Währenddessen hat das IOC allerdings gesagt, das sei eine willkürliche Entscheidung ohne ordnungsgemäßes Verfahren. Wie beurteilst du diese unterschiedlichen Entscheidungen? Wo siehst du da die Differenzen? Warum ist man da zu gegenteiligem Schluss gekommen?
Es ist einfach eine ganz andere Politik, die hier verfolgt wird. Ja, die Politik des IOC ist klar nach Woken-Richtlinien ausgerichtet und so. Der Präsident des IOC hat es selbst gesagt, ausschlaggebend dafür, ob ein Athlet bei den Frauen teilnehmen darf, ist schlicht und ergreifend das, was im Pass steht. Das reicht, ja. Also sobald im Pass steht weiblich, darf ein Athlet in ja im Frauensport in der weiblichen Kategorie antreten. Das sind einfach Richtlinien, wenn man das jetzt mal hier auf Deutschland überträgt mit dem Selbstbestimmungsgesetz, was ja dann in Kraft tritt im November, glaube ich. Da können sich dann Männer auch einfach zur Frau per Sprechakt erklären. Dann wird das in den Pass eingetragen. So, und dann können die wahrscheinlich auch bei den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen oder so. Also das ist die Grenze quasi oder das, wonach der IOC beurteilt und der Internationale Boxverband, der halt eine ganz andere Richtung verfolgt, der sagt halt klar, das funktioniert so nicht. So, wenn wir Zweifel haben, dann wird eben ein DNA-Test, dann wird ein Geschlechtstest gemacht. Und wenn jemand eben biologisch gesehen ein Mann ist, dann kann er nicht im Frauensport teilnehmen, weil es ja auch, und das muss man ja auch nochmal betonen, beim Boxsport wirklich gefährlich ist, wenn Männer gegen Frauen antreten, weil Männer hier eben ganz klar einen physischen Vorteil haben, nicht nur was die Ausdauer angeht, was die körperliche Fitness angeht, sondern auch einfach was die Schlagkraft angeht. Ja, wir haben es ja jetzt die ganze letzte Woche gehört. Männer haben eine 162% höhere Schlagkraft als Frauen. Und ich glaube, jeder, der so lange im Boxsport unterwegs ist, der wird das nicht befürworten, diese Politik, die der IOC hier betreibt.
Wie würdest du diese Duelle einschätzen? Ich meine, wir haben das gesehen, Kalief hat gegen die italienische Boxerin gewonnen, hat dann auch die Ungarin besiegt. Waren diese Unterschiede derart deutlich? Wie würdest du diese Kämpfe einschätzen? Was ist dir da vielleicht auch besonders aufgefallen, wenn du jetzt rein diese Kämpfe an Olympia analysierst?
Ich bin natürlich kein Boxexperte, ich bin keine Boxerin, ich muss gestehen. Ich habe vorher mir auch nie großartig Boxen angeschaut oder so, erst recht kein Frauenboxen. Insofern bin ich natürlich auch auf das angewiesen, was Menschen sagen, die sich da wirklich auskennen. Für mich als Laien, wenn ich drauf schaue, war schon irgendwo ein Unterschied erkennbar. Ja, also so, man sieht das dann vor allem in der Zeitlupe, wie stark ein Schlag wirkt auf das Gesicht des Gegners. Da meine ich definitiv eklatante Unterschiede gesehen zu haben. Und natürlich auch das, was Athletinnen selbst sagen, was zum Beispiel Angela Carini gesagt hat, die Italienerin, die zuerst gegen Iman Kalief kämpfen musste, die klar gesagt hat, ich habe relativ schnell, der Kampf wurde ja nach 46 Sekunden bereits abgebrochen, Angela Carini hat aufgegeben, weil sie gemerkt hat, sie hat die ersten Schläge auf die Nase bekommen und hat einfach gemerkt, das ist eine andere Hausnummer, das ist eine andere Schlagkraft. Und bevor es jetzt hier für mich gefährlich wird, gebe ich lieber auf. Ja, und das sind natürlich Sachen, wenn das von einer Boxerin kommt. Ich finde, dann sollte man das auch ernst nehmen.
Wie geht das jetzt weiter in diesem olympischen Frauenboxturnier? Siehst du Iman Kalief, diese Boxerin, zweifelhaft als sichere Olympiasiegerin? Wie geht dieses Turnier jetzt weiter? Was erwartet uns da jetzt?
Es ist natürlich schwer zu sagen. Ich kann auch ihre oder seine Gegnerin überhaupt nicht einschätzen, die da noch kommen. Was natürlich denkbar ist, Lin Yuting ist ja auch noch dabei und ich halte das für nicht unwahrscheinlich, dass wir am Ende im Frauenboxen ein rein männliches Finale erleben werden. Und vielleicht muss es tatsächlich so kommen, obwohl ich das den weiblichen Athletinnen überhaupt nicht wünsche, aber vielleicht muss es so kommen, damit mal irgendwie ein Umdenken stattfindet. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir hatten die Situation in Rio 2016, dass die drei ersten Läuferinnen auf einer Strecke, die Gold, Silber, Bronze gewonnen haben, Intersex-Personen waren. Ja, also da hatten wir quasi schon einen ganz ähnlichen Fall, wo biologische Frauen, weibliche Athleten komplett das Nachsehen hatten. Das hat auch bis jetzt nicht zu einem großartigen Umdenken geführt. Aber ich glaube, die Debatte, so wie sie jetzt hochgekocht ist, hat durchaus das Potenzial, dass sich da dann etwas tut, dass die Empörung dann nochmal besonders zunimmt. Weil, wie gesagt, so wie es jetzt aussieht und wie die Kämpfe bis jetzt verlaufen sind, ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir ein rein männliches Finale im Frauenboxen haben werden.
Du hast es gesagt, du bist keine Boxerin, du bist eine Laien, wenn es um diese Sportart geht. Jedoch habe ich von dir gelesen, dass du, glaube ich, über 20 Jahre mehr oder weniger professionell Volleyball gespielt hast. Ist das richtig?
Ich habe mehr als 25 Jahre. Ich habe mit 7 angefangen, habe dann bis über 30 auch im Verein gespielt, auch mal mit Pausen zwischendurch. Aber ich habe Volleyball gespielt.
Volleyball.
Professionell würde ich das jetzt nicht nennen. Zwar nur auf Amateurebene. Ich bin nicht über die Bezirksliga hinausgekommen, weil ich immer auch nicht, weil ich so schlecht war, sondern weil ich tatsächlich für den Volleyball ein wenig zu klein bin, um das auf Profiebene zu betreiben. Also wer schon mal Bundesligaspielerinnen im Hallenvolleyball gesehen hat oder auch Beachvolleyballerinnen, der weiß, wie groß diese Frauen sind. Und ich mit meinen 1,65 kann da nicht wirklich mithalten. Aber ja, ich habe sehr, sehr viele Jahre Volleyball gespielt. Und ich finde, das Entscheidende ist nicht unbedingt, wie hoch hat man auch gespielt irgendwie oder hat man das profimäßig betrieben, sondern ich war den ganz überwiegenden Teil meines Lebens Sportlerin, Sportlerin aus Leidenschaft, Mannschaftssportlerin, jemand, der weiß, wie es ist, auch gewinnen zu wollen. Und ja, also in mir pocht einfach auch ein Sportlerherz. Und ich glaube, jeder, der wirklich weiß, was es bedeutet, Sport zu treiben, gewinnen zu wollen, sich reinzuhängen, sich anzustrengen im Training und dann natürlich auch die Früchte ernten will, dieser Anstrengung. Ich finde, man kann da gar keine andere Meinung haben, als dass das einfach hochgradig unfair für weibliche Athleten ist.
Ich nehme dich tatsächlich als eine gewisse ehrgeizige, eine Person war mit gewissen ehrgeizigen Ambitionen. Wie denkst du generell über den Wettkampf mit Männern als Frau, jetzt im Volleyball, als würdest du da sagen, ja, du würdest trotzdem, also trotz diesen vielleicht biologischen Nachteilen, würdest du dich diese Herausforderung stellen, so quasi diese aufmüpfige, kompetitive, mutige Art an den Tag legen und sagen, ja, den zeige ich jetzt, oder würdest du da sagen, ja, da lasse ich von vornherein gerade die Finger davon, gar keine Chance, macht gar keinen Sinn, absolut no chance, dass ich mich da überhaupt diesem Wettkampf stelle. Wie denkst du über den Wettkampf als ehemalige oder noch amateurhafte Volleyballerin über den Wettkampf mit Männern?
Tatsächlich kann ich da sogar aus Erfahrung berichten, weil ich nämlich die letzten Jahre, also als ich dann schon über 30 war, Mixed gespielt habe, in einem Verein auch und so, mit Männern zusammen auch. Wir haben auch Beachvolleyball-Turniere bestritten und so. Also ich bin dann später auch so ein bisschen umgeswitcht noch in Richtung Beachvolleyball. Und ich habe wirklich, wie gesagt, mit Männern zusammengespielt im Volleyball. Das kann man nicht vergleichen. Und das funktioniert auch nur im Volleyball, wenn Männer sich zurücknehmen. Physisch. Ja, also wenn Männer Rücksicht darauf nehmen, dass sie mit Frauen zusammenspielen, wenn Männer sich auch in Richtung Schlagkraft ein wenig zurückhalten, wenn auf der anderen Seite eine Frau steht. Mixed im Volleyball funktioniert wirklich nur, wenn Männer sich in ihrer Kraft ein wenig einschränken. Das ist das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann. Ansonsten ist das schön und macht Spaß und so, aber man muss es dann eben auch, wenn man gemischt geschlechtlich spielt, als Spaß verstehen. Ja, also sobald da ein Mann irgendwie mit seiner Physis das so ernst nehmen würde, wie wenn er gegen Männer spielt, hätten wir ganz, ganz schnell ein Problem, wo es auch sehr gefährlich werden kann für Frauen. Ich habe einmal in meinem Leben, als ich gerade mit Volleyball angefangen habe, da muss ich 8, 9 Jahre alt gewesen sein oder so, da haben die Männer nebenan trainiert. Also wirklich die Herren. Und ich habe unglücklicherweise einen Schmetterball von einem Mann abbekommen. Ins Gesicht. Ja, das war nicht beabsichtigt, der ist einfach ihm verrutscht und ja, ist dann in meine Richtung geflogen und ich habe ihn komplett ins Gesicht bekommen. Das hat schon ordentlich gescheppert im Kopf. Ja, also und auch die Nase und sonst was, ich hatte zwischendurch irgendwie schon fast Angst, die Nase sei gebrochen und so. Das ist auch hier eine völlig andere Schlagkraft, eine völlig andere Physis. Das kann man machen auf Amateurebene, dass man eben auch mal Mix spielt, dass man an Hobbyturnieren teilnimmt und so, wenn sich Männer zurücknehmen. Aber ansonsten im Profibereich, ja, könnte ich mir das nicht vorstellen, ja.
Sind diese Unterschiede dramatisch? Sind die aufholbar? Es gibt Frauen, die sagen im Fußball, ja, sie wären vielleicht unter den Top 10 der Welt bei den Männern. Oder würdest du sagen, das sind Lichtjahre, das sind jetzt also wirklich zwei verschiedene Welten zwischen Mann und Frau im Sport aus einer persönlichen Erfahrung?
Das ist nicht aufholbar. Also da muss man einfach auch biologische Realitäten anerkennen. Natürlich kann es sein, wenn ich gegen einen Mann spiele, der noch nie Volleyball gespielt hat oder so, dann bin ich technisch besser. Natürlich bin ich technisch besser, irgendwie, wenn ich über 25 Jahre Volleyball spiele und jemand hat zum ersten Mal irgendwie einen Volleyball in der Hand oder sowas, ja. Und natürlich kann man durch eine bessere Technik etwas wettmachen oder so, ja. Und wahrscheinlich hätte ich dann auch eine Chance, gegen einen untrainierten Mann zu gewinnen. Regina Halmich hat auch gegen Stefan Raab geboxt, ja. Also so, warum hatte Stefan Raab keine Chance? Ja, weil er ein völlig untrainierter Mann ist irgendwie im Boxen oder damals auch gewesen ist, auch konditionell und sonst was. Aber wenn wir gleiche Voraussetzungen haben, also ein Mann, der trainiert ist in dieser Sportart und eine Frau, dann wird die Frau immer das Nachsehen haben, weil wir hier von biologischen Gewissheiten sprechen. Ja, also so, es geht ja nicht nur um den Testosteronwert, den man irgendwie mit gewissen Präparaten hemmen könnte oder sowas, ja, wo dann der Vorteil sich etwas abschmelzen lässt oder so. Wir reden über organische Vorteile. Wir reden über ein größeres Herz- und Lungenvolumen, was Männer einfach haben, was ihnen mehr Kraft und Ausdauer beschert. Ja, wir reden über darüber, dass Männer einen höheren Anteil Hämoglobin, also den Blutfarbstoff im Blut haben, ja, der für den Sauerstofftransport verantwortlich ist und die deswegen eben auch wieder viel mehr Leistung bringen können als Frauen. Also das sind einfach biologische Gewissheiten, die nicht weggehen, egal wie sehr ich als Frau trainiere. Genauso wie gesagt, Testosteron, Muskelmasse etc. muss ich dir alles nicht erklären irgendwie. Das sind einfach Dinge, die kann man selber beobachten auch, die spürt man, wenn man gegen einen Mann antritt in einer Sportart, wo es um Kraft und Ausdauer angeht und so ankommt. Das sind einfach Sachen, die lassen sich nicht ändern.
Was stört dich an dieser Debatte rund um diese Boxerin, diesen Boxer bei Olympia? Was stört dich oder was empört dich derart, wenn du den Namen Imam Khelif liest?
Ja, mich stört vor allem, dass es gar nicht mehr wirklich um die weiblichen Athleten geht. Ja? Also er lenkt die ganze Aufmerksamkeit auf sich, auf sein Schicksal. Es geht nur noch um Menschen, die sich, die vielleicht auch natürlich ein Schicksal haben, was auch hart ist. Ich möchte auch nicht als Intersex-Person geboren sein. Also das steht ja völlig außer Frage, dass das irgendwie auch etwas ist, was durchaus Betroffenheit hervorruft. Aber es darf nicht dazu führen, dass wir völlig ausblenden, was das für weibliche Athleten bedeutet. Ja, also so alle Welt hat immer Mitleid mit irgendwelchen Minderheiten und die dürfen wir ja nicht diskriminieren und Die müssen doch im Frauensport teilnehmen dürfen. Was sollen sie denn sonst machen und so? Und da kann er doch nichts für oder sowas, ja. Aber die Frauen können da auch nichts für. So. Und warum sollen denn weibliche Athleten immer zurücktreten und immer das Nachsehen haben und so? Ich meine, wer berücksichtigt denn jetzt, ja, irgendwie hat sich da hochgekämpft, hochgeboxt in Algerien, schön und gut. Aber wer denkt denn mal an die Boxerin, an die biologische Frau, die jetzt in Algerien sitzt und bei Olympia boxen hätte können, wenn Iman Khelif ihr nicht den Platz weggenommen hätte, ja? Also so, wo sind die Schicksale der Frauen? Wo ist die Betroffenheit, das Mitleid für die weiblichen Athletinnen, für die Situation von Frauen im Frauensport und diese einseitige Fixierung, dass man immer nur Mitleid mit vermeintlich unterdrückten Minderheiten hat irgendwie, während Frauen völlig gleichgültig vor den Bus geworfen werden? Das stört mich extrem.
Was bedeutet dieser Box-Olympia-Wettkampf für den Frauensport generell?
Es ist das Ende des Frauensports, meines Erachtens. Also wenn wir jetzt anfangen, das zu legitimieren und für in Ordnung zu befinden, dass biologische Männer gegen Frauen im Frauensport antreten, dann können wir die Uhr danach stellen, bis ja ausreichend Länder auf die Idee kommen, auch. Das ist ja eine gute Möglichkeit für uns, unsere Athleten, die es vielleicht im Männersport nicht gebracht hätten, zu positionieren, da Preisgelder einzustreichen, Sponsorenverträge etc. Ja, also wenn man dem Tür und Tor öffnet, und das hat man getan irgendwie, indem man das legitimiert hat, dann ist das das Ende des Frauensports, weil es werden Menschen für sich ausnutzen, immer wieder. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon gesehen.
Iman Khelif spricht allerdings von einem Sieg für alle Frauen, wie er oder sie in einem Interview gesagt hat. Was meinst du dazu? Was missversteht Iman Khelif?
Ich kenne Iman Khelif nicht. Ich weiß nicht, was die Person antreibt irgendwie, ob da moralische Skrupel vorhanden sind oder nicht, wie er sich selbst identifiziert. Es kann ja sein, dass er sich als Frau identifiziert, dass er das tatsächlich so meint, wie er es sagt. Aber er ist keine Frau, biologisch zumindest nicht. Und insofern kämpft er auch nicht für Frauen. Das tun Frauen wie die bulgarische Boxerin, die deutlich nach ihrem verlorenen Kampf das XX gezeigt hat für weibliche Chromosomen. Das sind Frauen, die für Frauen kämpfen, für den Frauensport. Iman Khelif ist es meines Erachtens nicht.
Du hast vorhin gesagt, wenn du verstehst quasi das Schicksal von Iman Khelif, du möchtest auch nicht in seiner Haut oder in ihrer Haut stecken. Ich meine, sie hat auch quasi gleich nach dem Boxkampf hat sie da geweint, mit Tränen in dem Gesicht, hat sie da dieses Interview gegeben. Was würdest du dich, wenn du jetzt dich ein bisschen in ihre oder in seine Situation hineinversetzen würdest, was würdest du da jetzt tun? Was wäre da angezeigt? Was würdest du vielleicht auch raten? Was wäre jetzt zu tun in der Situation von Iman Khelif?
Naja, das ist ja auch ein Druck, der auf Iman Khelif lastet jetzt, diese Zweifel auszuräumen, was ich aber nicht verstehe. Wenn der Leidensdruck so groß ist und wenn man sich so sicher ist, dass man wirklich eine Frau ist und nichts zu verheimlichen und nichts zu befürchten hat, warum nimmt man diesen Druck nicht raus und lässt hochoffiziell, nicht vom Weltboxverband, sondern eben im Rahmen der Olympischen Spiele, warum lässt man nicht einen erneuten Geschlechtstest durchführen? Das ist ein Abstrich, ja, ein Wangenabstrich, DNA-Test etc. Warum lässt man das nicht machen? Also das hat ja nichts Entwürdigendes, ja, also da will ja jetzt keiner irgendwie zwischen die Beine gucken oder sonst was, wo ich noch verstehen kann, nee, das ist entwürdigend, das möchte ich nicht oder sowas, ja, sondern es geht um einen Wangenabstrich. Also wenn ich doch so einen Druck auf mir lastet, und wenn ich mir so sicher bin, ich bin eine Frau, ich habe nichts zu verheimlichen, warum stimme ich dann nicht einem erneuten Test zu? So, und das bestätigt mich wieder in meiner Ansicht, dass Iman Khelif sehr wohl weiß, dass er biologisch ein Mann ist. Und insofern würde ich ihm raten, sich da einfach ehrlich zu machen und wenn er einen Hauch von Anstand hat, zurückzutreten und nicht mehr am Frauensport teilzunehmen.
Wie beurteilst du eigentlich die Berichterstattung über diesen Fall an der Olympiade? Bist du da zufrieden? Bist du da nicht zufrieden? Was fällt dir da auf, wenn es um die Medienberichterstattung geht?
Naja, also es ist eine, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, es ist eine Shitshow. Also gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, jeder bläst ins selbe Horn. so, wir hatten am Anfang dann diese Gegenberichterstattung des linken Volksverpetzers, der dann eben erklärt hat, nein, das ist eine Frau, weil das steht im Pass und guck mal das Bild mit den Frauenkleidern und sowas. Ja, also so, und das wird dann einfach wieder gekäut. Ja, also selbst von Medien wie der Bild-Zeitung und so wird es dann erstmal übernommen so. Und das, was ich so vermisse, ist eben dieser journalistische Instinkt bei vielen, ja, dass man mal sagt, ja, das ist doch irgendwie widersprüchlich. Warum macht er denn nicht nochmal einen Test oder sowas? Ja, warum ist dieser Pass erst 2018 ausgestellt worden, zu Beginn der Boxkarriere? Ja, also diese ganz normalen Fragen, die man sich als Journalist eigentlich stellt, was ja noch nicht heißen muss, ich positioniere mich in eine Richtung, ja, oder ich habe eine ganz klare Meinung, wir wissen, wie es ist oder so, aber einfach mal kritisch nachzuhaken, mal etwas zu hinterfragen, dann nochmal zu recherchieren, dann nochmal reinzugehen, auch mal den IOC zu hinterfragen mit seinen Regelungen oder so, ja. Das sind diese Dinge und eben die Sichtweise der weiblichen Athletinnen, was mir weitgehend im deutschen Journalismus speziell fehlt. Ich habe aber auch mitbekommen, dass es in anderen Ländern wohl ähnlich düster aussieht und so. Also man merkt, Journalisten auch hier wieder machen sich gerne zum Erfüllungsgehilfen einer gewissen Ideologie, statt einfach ihren Job zu machen und zur Wahrheitsfindung beizutragen.
Warum ist eigentlich dieser Iman Khelif viel mehr ein Thema, wenn es um diese Berichterstattung über angebliche Männer im Frauenboxen bei der Olympiade geht? Einfach dieser Taiwanese oder diese Taiwanesin Lin Yuting, das ist ja eigentlich ein ähnlicher Fall. Ähnlich gelagert, gibt es auch Fragezeichen, auch Ungereimtheiten. Warum konzentriert sich diese Debatte eigentlich derart stark auf diese algerische Vertreterin im Frauenboxsport?
Ich glaube, das ist auch ein bisschen, ich habe darüber auch nachgedacht, warum das so ist. Ich glaube, das ist zum einen so ein bisschen auch der Tatsache einfach geschuldet, dass der erste Kampf in so einer Konstellation eben der von Iman Khelif gegen Angela Carini war, dass dieser Kampf natürlich auch spektakulär geendet ist mit der Aufgabe von Angela Carini, mit den Tränen von Angela Carini, die ja auch dieses Schicksal hat mit ihrem Vater, dass sie für ihren verstorbenen Vater kämpft. Also das sind einfach Bilder, die ja massiv Störgefühle bei vielen Menschen ausgelöst haben. Ja, also diese Angela Carini, die zu Boden sinkt und weint, die ihren Trainern dann noch irgendwie ja so während der Verkündung des Sieges von Iman Khelif so zurauen, das ist nicht fair und sowas. Ja, also so, das sind halt einfach wenn man das aus Medienperspektive betrachtet, starke Bilder. Und diese starken Bilder hat natürlich Lin Yuting in seinem Kampf dann gegen seine Gegnerin so jetzt bis jetzt noch nicht erzeugt. Er ist auch ein bisschen ruhiger. So hält sich da vornehm zurück in dieser ganzen Debatte. Ja, was ja manchmal nicht unklug ist, wenn man sich da so ein bisschen wegduckt und so. Und ich weiß nicht, ob es auch tatsächlich so ein Ding ist, dass also ich würde nicht die Racist-Karte ziehen, ja, das ist ja das, was viele Menschen, viele Muslime oder auch Menschen aus Algerien gerade tun, dass sie halt sagen, das ist nur, weil Iman Khelif Muslimin ist, weil sie aus Algerien kommt, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, die Menschen stören sich einfach daran, wenn Männer im Boxsport teilnehmen. Ich würde tatsächlich sagen, dass es eben daran liegt, dass dieser erste Boxkampf von Iman Khelif auch ein Stück weit ja so spektakulär geendet ist und die Debatte halt im Verlauf dieses ersten Kampfes ja erst so richtig an Fahrt aufgenommen hat, ja.
Wo siehst du eigentlich in diesem Fall das ganz große Versagen? Ist das Olympische Komitee? Ist es die Presse, die Medien, die versagt haben? Ist es Iman Khelif, der vielleicht oder die vielleicht eine Betrügerin ist? Wo siehst du das ganz große Versagen in diesem Fall rund um Iman Khelif?
Ich mache Iman Khelif tatsächlich keine Vorwürfe. Das ist menschlich. So, das kann man moralisch irgendwie gut oder schlecht finden oder so, dass jemand Schlupflöcher, die sich bieten, ausnutzt. Das kann man im Einzelnen immer irgendwie verurteilen oder so, aber darauf würde ich meinen Fokus nicht legen. Mein Fokus liegt hier klar beim IOC, der ja, diese Regelung schafft, der diese Einfallstore für männliche Athleten schafft im Frauensport und da auch nicht irgendwie gedenkt, irgendwas zu ändern. Ich meine, der IOC ist ja gewarnt worden. Ja, also ich meine, diese Tests, die es da gab, das ist weitergeleitet worden. Da ist gewarnt worden, hier, das sind männliche Athleten, tut mal was. Und man hat es vorgezogen, nichts zu tun. Und jetzt haben wir die Situation, die wir haben. Heißt, es ist absolut gewollt vom IOC irgendwie, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und zum anderen natürlich die Medien, weil wenn der IOC nicht eingreift, wenn man da nicht willens ist, dann wäre es eigentlich die Aufgabe von Medien, da ein Korrektiv zu bilden und eben so viel Druck durch kritische Berichterstattung zu erzeugen, dass sie quasi gezwungen sind, ihre Entscheidung diesbezüglich noch einmal zu überdenken. Und das passiert nicht. Insofern ist es halt ganz klar, liegt die Schuld beim IOC und in zweiter Linie eben auch bei den Medien, Menschen jetzt moralisch dafür zu verurteilen, dass sie Schlupflöcher für sich nutzen, dass sie versuchen, ihren Platz da irgendwo einzunehmen. Nee, das ist mir zu billig.
Sprechen wir noch ganz kurz über Deutschland. Deutschland hat ja jetzt, soweit ich richtig informiert bin, das neue Selbstbestimmungsgesetz ist, glaube ich, in Kraft. Es haben sich jetzt auch die ersten Leute schon umtragen lassen, von Mann in Frau oder Frau in Mann. Weil ist man sich eigentlich dem bewusst, dass man in Deutschland mit diesem Selbstbestimmungsgesetz jetzt genau für solche Fälle Tür und Tor öffnet, dass man da quasi die ganz große Verwirrungsmaschinerie ankurbelt? Ist das überhaupt, ist man da sich dieser Gefahr eigentlich in Deutschland bewusst?
Ich würde das mit Jein beantworten. Irgendwo ist man sich ja dieser Gefahr bewusst, sonst hätte man dieses Gesetz nicht noch 35.000 Mal irgendwie überarbeitet oder so, weil man gemerkt hat, das könnte zu Problemen führen, zum Beispiel irgendwie allein dieser Passus eben, dass man sich im Fall, also wenn wir jetzt einen Verteidigungsfall hätten, wenn die Bundeswehr aktiv wird oder so und Männer eingezogen werden, dass man sich dann nicht darauf plötzlich berufen könnte, eine Frau zu sein. Ja, also so, das bedeutet ja schon, dass man sich durchaus darüber bewusst ist, dass das ein Einfallstor für Missbrauch ist und für Menschen, die das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen mit dem Gefühl, im falschen Geschlecht geboren zu sein. Also ja, einerseits ist man sich irgendwo darüber bewusst und deswegen hat man ja auch, also nicht nur dieser Passus, sondern man hat ja dann auch, dass zum Beispiel, wenn es dann um Frauenräume geht, um Frauentoiletten, hat man das ja dann schön auf die Betreiber von Lokalen oder von Fitnessstudios und sonst was abgewälzt, ja, also indem man dann auf das Hausrecht beruft und so, ne? Also so, man ist sich schon einerseits darüber bewusst, dass das Sprengkraft wirkt und dass das ein Einfallstor ist für Dinge. Aber ich glaube, man ist sich nicht darüber bewusst, wie groß das Ausmaß des Missbrauchs und auch der gesellschaftlichen Gegenwehr tatsächlich ausfallen könnte. Und das werden wir dann sehen, welche Blüten das treibt. Also auch hinsichtlich Übergriffen in Frauengefängnissen, in Frauenhäusern und so. Man hat im Ausland gesehen, wo es eben so etwas wie das Selbstbestimmungsgesetz schon gab. Und teilweise deshalb auch schon wieder einkassiert wurde, zu was für unschönen Geschehnissen das mitunter führt. Und ich glaube, über dieses Ausmaß ist man sich tatsächlich in der Politik nicht so bewusst.
Wie reagiert dein Umfeld, deine Freunde, wie reagieren deine Freundinnen über so einen Fall wie jetzt an der Olympiade, wenn man das auf Deutschland überträgt? Fasst man sich da ungläubig an den Kopf? Ist man da eigentlich gleichgültig? Ist man da irgendwie wie besorgt, dass das in Deutschland bald auch der Fall sein könnte? Ist man da empört? Findet man das berechtigt? Wie reagiert so dein Umfeld auf diesen Fall jetzt?
Ich glaube, der normale Bürger, und es ist egal, ob das Freunde sind, die sich viel mit Politik befassen oder Menschen sind, die das weniger tun, der normale Bürger ist da sehr einfach. Ja, egal auch welchen Bildungs-Background er hat oder so, aber man bedient sich einfach seines gesunden Menschenverstandes und seiner zwei Augen und zwei Ohren und beobachtet solche Fälle und sagt halt, das ist für mich sehr eindeutig. Ja, also die meisten Menschen haben da doch eine sehr klare Meinung. Die sagen, ja gut, ich sehe das, ich höre das, das ist ein Mann. Und der hat im Frauensport nichts zu suchen und ich möchte das nicht. Und all diese Entwicklungen auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz und so, das macht Sorge. Also ich habe es selten in meinem eigenen Umfeld, dass jemand da die andere Meinung vertritt. Ja, also so, und es ist egal, was die Leute eigentlich wählen, aus welcher politischen Richtung sie kommen oder so. Bei jedem schaltet sich da dann doch irgendwie, wie gesagt, der Menschenverstand ein, der sich sagt, das stimmt was nicht und das ist nicht in Ordnung. Das Problem in Deutschland ist nur, dass das die Politik schon lange nicht mehr interessiert. Ja.
Wollte ich gerade fragen, was ist eigentlich so, sind das Menschen, sind das eher diese, ich sage jetzt das in Anführungszeichen, sind es eher so die Rechten, die da irgendwie empört darüber reagieren oder mit einer gewissen Ignoranz schon fast, wenn es um dieses Thema geht? Oder reicht das auch schon, so dieses Unverständnis, was die Politik da wieder fabriziert, reicht das schon weit in die Mitte der Gesellschaft, wenn nicht sogar auf die linke Seite des Spektrums?
Ich habe tatsächlich zum Beispiel privat gar nicht so einen super politischen Freundeskreis. Ja, also es sind stinknormale Menschen irgendwie, die durch die Bank weg verschiedene politische Ansichten vertreten oder so. Das geht durch alle politischen Lager. So, und das geht auch durch das unpolitische Lager. Ja, also was ja wahrscheinlich mit das größte Lager in Deutschland ist, habe ich immer das Gefühl. Nein, es ist, wie du sagst, die Leute völlig unabhängig von ihren sonstigen Einstellungen oder so. Das sind Menschen aus der Mitte mit ganz normalen Jobs, mit einem ganz normalen Leben irgendwie, die sagen, hier läuft irgendwas in die falsche Richtung. Egal, ob es um das Thema Migration geht, ob es um das Thema Olympia geht, Vogue etc. und so. Und das ist, ich unterhalte mich sehr, sehr viel gerade zu dem Thema Vogue und Frauensport mit linken Feministinnen. Und die haben da dieselbe Meinung. Ja, also so, das macht keinen Unterschied.
Letzte Frage, bevor da dein Hund im Hintergrund völlig durchdreht. Wie kommen wir aus dieser scheinbar endlosen Debatte wieder raus? Wer setzt da wann den Schlusspunkt, dass es quasi so diese Kluft zwischen Bürger und Elite, Politik, dass sich da die Reihen wieder schließen? Wer sitzt da? Wer beendet diese eigentlich fast schon absurde Debatte?
Die Realität. Die Realität wird diese Debatte irgendwann, wird dieser Debatte irgendwann ein Ende setzen. Wenn die Ereignisse, die in der Realität stattfinden, zu viel werden. So, und wenn sich diese Ideologie selbst ein Bein stellt und ausspielt, das sehen wir teilweise im Sport, wenn dann letztlich irgendwann vielleicht im Frauensport nur noch irgendwelche Intersex- und Transgender-Athleten antreten oder so. Das sehen wir aber auch, oder das werden wir auch gesellschaftlich sehen, weil sich das auch einfach zum Beispiel mit anderen politischen Zielen nicht verträgt. Ja, also man kann keine Zuwanderung aus islamischen Ländern haben und dann erwarten, dass Menschen, die in sehr patriarchalen, archaischen Strukturen sozialisiert worden sind, dass die die Pille schlucken, dass Männer Frauen sein können plötzlich oder sowas, ja. Und das sind alles so Dinge, die vertragen sich nicht miteinander. Insofern wird die Realität, die Ideologie da irgendwann zu einem passenden Zeitpunkt, wenn es einfach irgendwann genug ist, überholen. Und bis dato, wenn man das jetzt auf die Politik bezieht, wer könnte da was tun, entgegenwirken? Man kann natürlich immer noch auf Parteien wie CDU und FDP hoffen und so. Das tue ich mittlerweile nach vielen Jahren nicht mehr. Ja, die einzigen, die es ja aussprechen, sind dann Politiker, die dann mitunter als populistisch geframed werden oder so. Also populistisch ist ja mittlerweile so der Ausdruck für Leute, die noch aussprechen, was viele Menschen eben in der Bevölkerung denken. Das ist halt so ein bisschen das Ding, aber ansonsten die Realität. Was soll
allerletzte
ich sagen?
Frage, allerletzte Frage. Das ist eine unglaublich hysterische Debatte, diese Gender-Debatte, Woke-Debatte. Es gibt Menschen, die glauben, es gäbe unglaublich viele Geschlechter und die können sich mit Menschen überhaupt nicht mehr an einen Tisch setzen, die nur sagen, es gäbe zwei Geschlechter. Was wäre da dein Rezept, dein Wundermittel, dass sich da dieser Graben zwischen gerade diesen extremen Lagern, die keinen Widerspruch mehr erdulden, die sich nur noch anschreien, was wäre da quasi der versöhnliche Ton, den du anschlagen würdest, um diese Lager wieder zusammenzuführen?
Im Prinzip können die Menschen ja glauben, woran sie wollen. Also für mich ist das so ein bisschen vergleichbar. Ich bin ja nicht so der religiöseste Mensch. Für mich ist das so ein bisschen vergleichbar mit einem religiösen Aberglauben. Ja, also so von mir aus kann jeder privat in seinen eigenen vier Wänden an 35.000 Geschlechter glauben und daran glauben, dass auch Einhorn und Fuchs ein Geschlecht ist oder sonst was. Das ist mir ja völlig egal. Jeder Jeck ist anders so. Das muss ich auch nicht bewerten, solange es eben privat bleibt. Das Problem entsteht dort, wo Menschen mir ihren Glauben aufzwingen möchten. Per Gesetz, durch die Politik, durch einen verengten Meinungskorridor. Und die ganze Debatte kann sich nur wieder entspannen und die Lage annähern, wenn das linke woke politische Spektrum akzeptiert, dass sie anderen Menschen, die Dinge anders sehen, nicht ihre Weltsicht per Gesetz aufzwingen können. Ja, also das ist ja das, woran sich der Widerspruch regt. Ich glaube, kein Mensch hat sich vorher, in den Jahren zuvor, am CSD gestört, an Menschen, die irgendwie anders sind oder so, ja, die auch anders sein wollen, sich anders zeigen wollen, die irgendwie, ich meine, seit wie vielen Jahren läuft Olivia Jones irgendwie durch das deutsche Fernsehen oder so? Das hat überhaupt niemanden interessiert. Ich kenne auch niemanden, der damit ein Problem hatte oder so. Es ist dann zum Problem geworden, als man angefangen hat, die Menschen dazu zwingen zu wollen, die eigene Welt sich zu übernehmen. Und erst wenn man das wieder abschaltet, ist da auch in irgendeiner Form eine Versöhnung möglich.
Annabel Schunke, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial, und noch einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank.